ARD.
Und zwar ist mein Haus 1,5 Kilometer von einem Windpark entfernt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie sich drehen, weil ich weiß, je mehr sie sich drehen, umso weniger Kohle, Öl und Gas wird verbrannt. Und wir sind in einer Klimakatastrophe. Und ich bin der Meinung, wir müssen uns verabschieden von Öl, Kohle und Gas.
Mal eine ganz andere Perspektive zur Windkraft von Helmut Felker aus Selmsdorf. Ja, günstigen Strom wollen wir alle, die Windräder vor der eigenen Haustür, aber meist eher nicht. Das Thema Windkraft polarisiert und das haben wir auch ganz besonders bei unserem 4. NDR-Talk vor Ort in Gadebusch gemerkt. Zwischen Aufwind und Widerstand, wie die Windkraft das Land spaltet, war das Thema. Und dabei ging es um Herausforderungen, Kosten, aber auch Chancen der Windkraft. Was dabei herauskam, erfahrt ihr heute bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Mirja Freie und ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Egal, wo wir uns im Land aufhalten, das nächste Windrad ist garantiert nicht weit entfernt. Mehr als ein Viertel aller Windräder in Mecklenburg-Vorpommern stehen allerdings in Westmecklenburg mit knapp 500. Und es könnten noch mehr werden. Am Dienstagabend haben wir bei unserem Talk vor Ort in Gadebusch darüber diskutiert. Und mit dabei war auch unser Redakteur Sebastian Giebel aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Sebastian.
Hallo Mirja.
Sebastian, Windkraft, das ist ja ein Thema, das wirklich gerne polarisiert. Wir haben am Anfang die Meinung von Herrn Felke gehört, die ist aber eher selten. Wie war denn so erstmal vielleicht die Stimmung vor Ort?
Ja, man konnte es schon förmlich knistern spüren. Also wir waren ja da im Saal der Feuerwehr in Gadebusch und da waren auf jeden Fall mehr Windkraftgegner als Befürworter. Das konnte man schnell sehen und das haben wir auch schon gespürt, bevor der Talk losging. Also die Leute, die hatten T-Shirts an mit so der Aufschrift Windkraft, nein danke oder ähnliches. Und eine Frau, die wollte auch gleich am Anfang überall Flyer verteilen, in denen es dann um Ablehnung von Windrädern in einer bestimmten Region ging. Das haben wir dann noch unterbunden, weil es ja keine politische Veranstaltung werden sollte. Wir wollten ja da vor Ort miteinander ins Gespräch kommen und eben nicht mit Flyern miteinander reden oder sowas. Aber ich muss auch sagen, auch wenn dort wirklich sehr verschiedene Positionen aufeinander getroffen sind, die Stimmung war insgesamt friedlich und es war möglich, bis zum Schluss eine wirklich gute Diskussion zu führen und das fand ich sehr angenehm.
Das glaube ich. Dann beschreib doch mal kurz für uns so das Setting. Also welche Gäste habt ihr überhaupt dabei gehabt auf dem Podium?
Ja, wir hatten Thomas Murche da, das ist der technische Vorstand der WEMAG. Die WEMAG, das ist hier in Westmecklenburg ein sehr großer Energieversorger und die WEMAG, die ist halt gleichzeitig Netzbetreiber, hat aber auch selbst viele Windkraftprojekte. Dann war da noch Carsten Schmold, das ist ein Tierarzt aus Klütz, das liegt auch in Nordwestmecklenburg und der ist halt nicht nur Tierarzt, der engagiert sich halt auch in einem Initiativenverbund gegen den Bau von Windrädern dort im Klützer Winkel. Und Marianne Röckseisen war da. Sie ist Bürgermeisterin von Bresegard bei Picher. Das ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Und sie hatte gemeinsam mit vielen anderen Bürgermeistern vor etwas mehr als einem halben Jahr gegen sogenannten Wildwuchs von Windrädern protestiert. Also da geht es um aus ihrer Sicht ungeregelten Ausbau von Windkraftanlagen. Aber da kommen wir ganz sicher noch zu. Und unser vierter Gast, das war Henning Remus. Er ist der Leiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg. Und das Amt, das entscheidet im Endeffekt über die Genehmigung von Windkraftanlagen.
Und was war dann so das Thema, über das am meisten vielleicht gestritten wurde?
Ja, es ging sehr, sehr schnell um die Frage, wie viele Windräder werden denn überhaupt noch in Westmecklenburg gebraucht? Für Carsten Schmold, das ist der von der Bürgerinitiative, da stellt sich die Situation folgendermaßen dar.
Also im Grunde ist es ja ein Zeichen, wie planlos das vorher abgelaufen ist. Ja, wir haben momentan in Westmecklenburg roundabout 550 Anlagen, die betrieben werden. Dann 660 Anträge. Wir haben nicht die Möglichkeit, den gesamten Strom dieser jetzt betriebenen Anlagen aus Mecklenburg und Brandenburg überhaupt irgendwo hin einzuspeisen. Und trotzdem sind 660 Anträge gestellt worden. Das ist für mich ein Indiz, dass eben nicht nur in Windvorranggebiete, die ja vorher gar nicht ausgewiesen waren vom Planungsverband, sondern überall hin, wo es dann von den Abständen her passte, beantragt wurden. Und das ist natürlich, wenn Sie als Stalo diese 660 Windräder genehmigen würden, dann hätten wir ein unglaubliches Übermaß. Also es wäre eine Verdopplung der jetzigen Anlagen. Für mich eindeutig ein Indiz, wenn es 660 Anträge gibt, da besteht kein guter Plan.
Ja, also, dass der Strom nicht abtransportiert werden kann, also wie der Carsten Schmoldt gesagt hat, dem hat Thomas Murche von der WEMAG dann direkt widersprochen. Er sagt, von dem Strom, der im Gebiet der WEMAG durch Windkraft produziert wird, werden derzeit 99% abtransportiert. Aber Hintergrund dieser ganzen Kritik an den beantragten Windkraftanlagen ist, dass eben erst vor kurzem, nämlich Anfang Oktober, die sogenannten Windvorranggebiete in Westmecklenburg festgelegt wurden.
Das sollten wir mal erklären. Sag mal, was heißt das genau?
Ja, es gibt ja das Ziel laut Bundesgesetz, dass Mecklenburg-Vorpommern 2,1% der Flächen für die Windkraft zur Verfügung stellen muss. Und das gilt natürlich auch dann für Westmecklenburg. Und diese Gebiete werden von Planungsverbänden festgelegt. Da wird dann ziemlich viel geprüft zu den Gebieten, zum Beispiel, welche Naturschutzgebiete in der Nähe sind, wie die Abstände zu Wohngegenden sind und so weiter und so fort. Und diese Prüfung, die hat halt in Westmecklenburg länger gedauert als in anderen Regionen, und zwar etliche Jahre. Anfang Oktober hat dann der Planungsverband nun 44 Windvorranggebiete ausgewiesen, allerdings erstmal für eine Fläche von 1,4%. Also für 1,4% der Fläche, so rum. Und das heißt, da fehlen dann noch 0,7%. Und die Windparkbetreiber, weil das jetzt so lange gedauert hat, die haben ja nun schon auch Anträge gestellt für den Bau von Windrädern. Und das wurde dann oft als Wildwuchs bezeichnet. Thomas Murche von der WEMAG, der hat das mal aus seiner Sicht geschildert.
Richtung Wildwuchs. Wir hatten ja erstmal einen Plan. Der war nicht verabschiedet. Mit 2,1% der Landesfläche. Und da sind wir in diese Gebiete gegangen, wo Ausweisungen möglich waren. Und das haben wir beantragt. Und das ist ein Fakt, dass wir eben wirklich über lange Genehmigungsdauern sprechen müssen. Und da müssen wir wirklich uns die Fragen stellen, warum sind wir da einfach nicht vorangekommen, wenn wir zwischen 3 bis 5 Jahre Genehmigungslaufzeiten haben. Vielleicht hätten wir heute schon eine ganz andere Situation.
Ich mache an dieser Stelle mal kurz einen Einschub. Wenn euch das Thema Windkraft noch mehr interessiert, wir haben in der ARD-Audiothek unter dem Suchbegriff Windkraft eine ganz große Auswahl an weiteren Podcasts, die sich auch mit dem Thema Windkraft beschäftigen. Und ich habe da zum Beispiel das ARD-Klima-Update entdeckt mit der Folge »Geht die Energiewende auch günstiger?« Das Beispiel Windkraft. Ihr findet die Folge in der ARD-Audiothek und natürlich auch als Link bei uns heute in den Shownotes. So, Sebastian, wir kommen nochmal zurück. Das war ja eben eine ganz klare Kritik an das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, die wir gehört haben, an das STALU, das ja für die Genehmigungen verantwortlich ist. Ne?
Ja, absolut. Und gut, dass wir dann deren Amtsleiter Henning Remus ja auch auf dem Podium hatten. Und der hat darauf reagiert und gesagt, dass gerade weil keine Gebiete festgelegt waren, es ihnen sehr, sehr viele Anträge gegeben habe. Und darauf war das Amt wohl auf offensichtlich personell nicht vorbereitet. Mhm. Mittlerweile habe man da nachgesteuert und auch umstrukturiert und jetzt könnten die Anträge auch schneller bearbeitet werden.
Ja, aber wie ist das denn jetzt mit den Windkraftprojekten, die beantragt sind, aber nun eben nicht in diesen Windvorranggebieten liegen? Werden die jetzt automatisch abgelehnt?
Genau die Frage, die kam tatsächlich beim Talk auch aus dem Publikum und Henning Remus hat darauf eine klare Antwort.
Wir haben ja jetzt nicht die Situation, dass quasi alles, was außerhalb von Windvorranggebieten liegt, per se nicht zulässig ist, sondern wir haben einen engeren Maßstab. Das heißt, es folgen dann noch weitere Prüfungen und das ist sozusagen ergebnisoffen. Deswegen kann ich Ihre Frage ganz klar beantworten, nein, die werden nicht pauschal abgelehnt, sondern da muss dann geprüft werden, aufgrund dieses engeren Rahmens ist eine Genehmigungsfähigkeit doch gegeben.
Also das wird in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren noch spannend. Und ich denke, das werden dann teilweise auch Gerichte entscheiden müssen. Aus dem Publikum gab es übrigens, das fand ich ganz spannend, den Vorschlag, dass man keine bestimmten Flächenanteil festlegt, auf dem Windräder gebaut werden, sondern dass man für MV ein bestimmtes Leistungsziel festlegt. Also, dass Mecklenburg-Vorpommern in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Strom über Windkraft liefern solle. Ob das in der Praxis tatsächlich möglich wäre, konnte so auf die Schnelle natürlich niemand beantworten. Aber die grundsätzliche Idee, die kam bei allen gut an.
Ja, das klingt auch für mich jetzt als Laie erstmal ganz positiv. Dann war ja ein weiterer Themenkomplex bei euch auch die Bürgerbeteiligung. Ne? Also wie werden jetzt Gemeinden und Anwohner an den Gewinnen mit Windkraftanlagen finanziell vielleicht beteiligt? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, bisher war es oft so, dass Windparkbetreiber und Kommunen Vereinbarungen getroffen haben, wie eine Beteiligung ausfallen soll. Das kann dann wirklich sehr unterschiedlich sein. Oder die Betreiber haben bis zu 10% ihrer Anteile an Anwohner verkauft und sie damit direkt beteiligt. Nun liegt aber ein neues Bürgerbeteiligungsgesetz beim Landtag vor. Das wird gerade in den Ausschüssen diskutiert. Kurz zusammengefasst. Für Gemeinden, die in einem Umkreis von 2,5 Kilometern um ein Windrad liegen, fließt 0,3 Cent pro Kilowattstunde an die Gemeinde und nochmal 0,3 Cent pro Kilowattstunde an die Bürger selbst. Das dann zum Beispiel so in Form von Stromgutschriften oder so. Ich habe dann gestern noch gelernt, wenn mehrere Gemeinden in diesem 2,5 Kilometer Umkreis liegen, dann müssen die sich die Beteiligungssumme teilen.
Und wie kommt dieses Modell jetzt zum Beispiel bei der Bürgerbewegung an?
Carsten Schmoldt hat im Talk gesagt, dass das schon finanziell ein ganz gutes Angebot sei. Mhm. Gleichzeitig hat er aber bezweifelt, dass es am Ende auch wirklich diese 0,6 Cent, also 0,3 plus 0,3 pro Kilowattstunde werden. Wie gesagt, noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Laut Schmoldt könne man aber diese Akzeptanz nur erreichen, wenn der Ausbau einen Sinn hat. Und er könne diesen Sinn in mehr Windrädern in der Region nicht erkennen. Mhm. Und das entsprach dann auch so ein wenig der Stimmung im Publikum. Bei einigen, da wirkte die Ablehnung von Windkraftausbau in ihrer Region schon so groß, da würde dann wahrscheinlich auch keine bessere finanzielle Beteiligung helfen. Thomas Murche von der WEMAG hat noch eine andere Art der Beteiligung ins Spiel gebracht, Energiegenossenschaften. Ein Beispiel ist da zum Beispiel Hort bei Hagenow. Da haben mehrere Gemeinden eine Beteiligungsgesellschaft an Windrädern gegründet. Von dem Geld, was da ausgezahlt wurde, hat die Gemeinde unter anderem ein Feuerwehrhaus gebaut oder Straßen saniert. Und laut Thomas Murche erhöhen diese Beteiligungsarten, wenn sie dann auch frühzeitig beschlossen werden, deutlich die Akzeptanz von Windkraftanlagen.
Natürlich. Ihr habt ja jetzt auch über Chancen der Windkraft für Westmecklenburg gesprochen. Welche sieht denn da der Netzbetreiber, also die WEMAG?
Der Thomas Murche, der hat gesagt, dass wenn mehr regenerative Energie erzeugt wird, man damit auch mehr Industrie im Land ansiedeln könne. Und dass dann im Endeffekt auch der Strompreis sinken könnte. Ich stelle mal seine Sicht etwas verkürzt dar. Derzeit würden Investitionskosten für den Bau von Windkraftanlagen und für den Netzausbau durch die abgenommenen Kilowattstunden geteilt. Mehr Menschen im Land und vor allem auch mehr Industrie würden dann heißen, dass mehr Strom benötigt wird und damit der Strompreis sinkt. Unterstützung hat er da auch vom Präsidenten der IHK Schwerin bekommen, der saß auch im Publikum und der hat gesagt, die Wirtschaft braucht grünen Strom, langfristig kann Windenergie dafür sorgen. Protest gab es dann aus dem Podium unter anderem von der Bürgermeisterin Marianne Röckseisen. Sie hat Folgendes gesagt.
Und wenn Sie sagen, die Windräder werden gebaut und die Strompreise können dann geregelt werden, indem mehr Industrie herkommt und mehr Menschen hier wohnen, das wollen wir doch vielleicht gar nicht in diesem Land. Denn es wird genannt Land zum Leben, MV tut gut. Und das hat ja ganz viel mit weiten Naturräumen zu tun. Und deshalb ziehen eben auch Leute hierher, weil sie sich hier wohlfühlen und weil sie merken, wie gut es ihnen eben tut, hier zu wohnen.
Ja, und aus dem Publikum hat sie dafür auch Unterstützung bekommen und es gab dann auch Unmutsäußerungen für den Vorschlag, mehr Industrie anzusiedeln.
Ja, und um dauerhaft mehr Industrie anzusiedeln und dabei die Windenergie zu nutzen, da braucht es ja dann auch noch bessere Netze, ne?
Ja, das ist natürlich völlig richtig. Und da waren sich auch auf dem Podium alle einig. Die Herangehensweise, die ist allerdings unterschiedlich. Carsten Schmoldt von der Bürgerinitiative, der hat gefordert, dass erst Speicher und Leitungen fertiggestellt werden sollen, um den, ich sag mal, den Strom wegzubekommen und dann weitere neue Windräder. Thomas Murche hat gesagt, die WEMAG verfolgte eine andere Strategie. Sie bauen derzeit die Windkraftanlagen aus und langfristig bis 2033 die Netze, weil dann eine große Menge Strom aufgenommen werden muss. Er sprach von einer Größenordnung, die umgerechnet der Leistung entspricht, die 11 Atomkraftwerke produzieren würden. Und wenn man zuerst die Infrastruktur geschaffen hätte, dann die Windräder bauen würde, dann würde eben diese Infrastruktur für mehrere Milliarden Euro lange Jahre ungenutzt bleiben. Also auch bei dem Blick nach vorne, da bleibt in Zukunft noch jede Menge Diskussionsbedarf.
Jetzt sind wir ja fast so schon Richtung Ende unserer Folge heute. Eine kurze Frage, was hat dich denn persönlich jetzt bei diesem Talk richtig überrascht?
Also ich habe vor allen Dingen was gelernt, das wusste ich vorher nicht. Du hast dich ja vielleicht auch schon mal gefragt, warum Windräder immer wieder stillstehen, obwohl es ja windig ist. Mhm. Oft heißt es dann, die werden abgeschaltet, um Engpässe im Stromnetz zu regulieren. Also Redispatch heißen diese Maßnahmen. Thomas Murche hat dazu eine interessante Erklärung.
Was glauben Sie, was stand als erste Maßnahme oben, warum die Energieanlagen abgeregelt werden mussten? Für 1400 Stunden im Jahr. Fledermaus. Dann kommt die Ackerbewirtschaftung und. So zieht sich das durch. Und dann stand eine ganz kleine Summe. Abregelung durch Redispatch. 100 Stunden. Also nur mal, um das Verhältnis zu sehen, also was da getan wird, nur um das auch mal aufzuklären, um das auch mal darzustellen, ganz sachlich und nüchtern betrachtet. Also das sind nicht nur immer die Maßnahmen, die der Netzbetreiber ergreift.
Ah, spannend. Also das war mir auch neu. Denn wenn also Ackerbau oder so drumherum stattfindet, dann muss es ruhen.
Dann muss es ruhen zum Beispiel. Ne? Oder auch, es gab auch eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Wir haben auch gefragt, warum nicht einfach an Autobahnen überall die Windkraftanlagen direkt gebaut werden. Und sagen, ja, da muss man aufpassen, weil wenn's vereist und die Eisbrocken werfen, dann könnte das auf die Autobahn fliegen. Also es waren schon wirklich sehr interessante Aspekte dabei, die ich dann teilweise vorher nicht wusste.
Da stehen tatsächlich in der Nähe von Windkraftanlagen immer die Schilder, Achtung, Eisschlag.
Ja, genau.
Jetzt, Sebastian, zum Ende vielleicht nochmal, wie fällt denn dein persönliches Fazit des Talks vor Ort aus?
Ich glaube, wir haben da zu einem wirklich sehr emotionalen Thema eine gute Diskussion führen können. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich mir nicht sicher war, ob das auch das klappt. Auch wenn diese Positionen recht unterschiedlich sind, die Leute haben sich immer ausreden lassen, sie sind aufeinander eingegangen. Und ganz am Ende, als der Talk vorbei war, da standen dann wirklich in dem Raum noch viele kleine Gruppen und haben miteinander gesprochen. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir mit den Talks vor Ort erreichen wollen, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen.
Genau, sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Sebastian Giebel aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin.
Sehr gerne.
Dass du uns das heute auch so schön zusammengefasst hast und gerne wiederkommst, wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt.
Mach ich.
Die Redaktion hatte Roman Schmelter. Ja, wenn ihr euch den ganzen Talk vor Ort aus Gardebusch noch einmal ganz genau anschauen wollt, guckt gerne auf ndr.de/mv. Ich stelle euch den Link aber natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.